Wir fühlen jetzt mit all denen in unserer Mitte, die Trauer haben. Heute haben wir Menschen in unserem 20. Jahrhundert oft kaum den Mut, das Wort Tod überhaupt in den Mund zu nehmen. Und keiner von uns weiß, wie lang ihm Gott noch Zeit lässt zum Leben. Wenn wir hier heute das weise Antependium vorgehängt haben, so ist dies nicht wie sonst in unserer Gesellschaft, dass wir den Tod verschweigen, sondern dass wir uns freuen, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Jesus sagt Nein zum Tod, er gibt uns unbegrenztes, ewiges Leben. Heute schon, wir wollen das Lied singen, 576, brich herein, süßer Schein. Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Du ermutigst uns, auch unserer eigenen Todesstunde kühn und unerschrocken entgegenzugehen. Ach Herr, wir haben so viel menschliche und kreatürliche Angst und wir halten uns an das Vergehende und an das Sichtbare, das doch keinen Bestand hat. Lehre uns, bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und sprich zu uns heute Worte ewigen Lebens. Gib uns diesen Trost, den nur du geben kannst als der lebendige, auferstandene Herr. Und hilf uns, dass wir dich erkennen, auch über den frischen Gräbern, über denen wir trauern. Auch über den Lücken, die der Tod gerissen hat. Und dann richte du unseren Blick noch viel weiter hinaus auf deine Ewigkeit, auf dein neues Reich, auf die Aufgaben, die du für uns dort hast. Und da danken wir dir, dass wir jetzt dich schon anbeten dürfen, zusammen mit denen, die uns schon im Glauben vorausgegangen sind, jetzt um deinen Thron herstehen und dir ihre Lobchoräle singen und dich preisen und dir danken für alle deine Führungen. So dürfen wir jetzt auch in der Stille all das noch dir ganz privat und persönlich sagen, was jeden von uns beschäftigt. Wir danken dir, dass du das Leben bringst. Amen. Frau Rieker spielt uns jetzt von Johann Sebastian Bach Präludium und Fuge Cis-Moll. Thank you. Wir hören die Schriftlesung aus Hiob 19 von Vers 8 ab. Da klagt Hiob, der Mann, der mit so viel Leiden heimgesucht wurde: Gott hat meinen Weg vermauert, dass ich nicht hinüber kann, und hat Finsternis auf meinen Steig gelegt. Er hat mir mein Ehrenkleid ausgezogen und die Krone von meinem Haupt genommen. Ich lese das, weil Sie wissen sollen, dass niemand Sie so versteht wie der lebendige Gott, auch mit dem Schmerz und mit der Traurigkeit, die über Ihrem Leben liegt. Er hat mich zerbrochen um und um, dass ich dahin fuhr, und hat meine Hoffnung ausgerissen wie einen Baum. Sein Zorn ist über mich entbrannt und er achtet mich seinen Feinden gleich. Ich lese dann von Vers 14. Meine Nächsten haben sich zurückgezogen und meine Freunde haben mich vergessen. Meine Hausgenossen und meinen Mägden gelte ich als Fremder. Ich bin ein Unbekannter in ihren Augen. Ich rief meinen Knecht und er antwortete mir nicht. Ich musste ihn anflehen mit eigenem Munde. Mein Atem ist zuwider meiner Frau und den Söhnen meiner Mutter ekelt's vor mir. Selbst die Kinder geben nichts auf mich. Stelle ich mich gegen sie, so geben sie mir böse Worte. Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden, ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel in Blei geschrieben, zu ewigem Gedächtnis in einen Fels gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Wir singen das Lied »Wir warten dein, o Gottes Sohn« 123, die ersten drei Verse. Thank you. Johannes 4,14 ist das Wort, das über unserer letzten Predigt dieser Reihe Faustpfänder des Glaubens stehen soll. Eine Versprechung Jesu, an die man sich halten kann. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle werden, deren Wasser bis ins ewige Leben quillt. Herr, öffne uns die Augen, damit wir die Quelle erkennen. Amen. Wie Jesus doch die Leute versteht. Dieses Wort stammt aus der Unterhaltung, die Jesus an dem Brunnen mit der Frau führte, die ein so trauriges und belastetes Leben führte. Und das ist so eine Ermutigung für uns heute Morgen. Jesus versteht uns. Es braucht bei ihm nicht lange, er setzt sich nur kurz hin und spricht ein paar Worte. Und dann fühlt man, er versteht uns viel besser als die anderen Menschen, als die Verwandten und viel besser als die beamteten Seelsorger. Er sieht in die Tiefe unseres Lebens hinein. Er spürt sofort, wo es uns schwer ist, wo wir keinen Mut mehr haben, wo wir nicht mehr weiterkommen. Heute haben wir Totensonntag und viele von uns sind beschwert. Sie werden nicht damit fertig. Wie soll auch ein menschliches Denken mit dieser Wunde fertig werden? Wie sollen wir als Menschen je begreifen können, was im Tod überhaupt geschieht? Und da sollen Sie wissen, dass Jesus jetzt mit uns gern redet. Und er will dieses Gespräch mit Ihnen zu Hause in der Stille fortführen. Er hat viel Zeit und er versteht Sie sehr gut. Und Sie dürfen ihm alles erzählen, Sie dürfen sich's vom Herzen wegreden. Und er hat das gerne, dafür ist er da, dafür hat er viel, viel Zeit. Er hat später seinen Jüngern sogar gesagt in diesem Abschnitt, dass ihm das mehr wäre als Essen und Trinken, wenn er einen belasteten und traurigen Menschen aufrichten und ermutigen kann. Aber jetzt wollen wir drauf schauen, was Jesus gibt. Zuerst steht da eine Gabe im Mittelpunkt. Bleiben Sie nicht stehen an dem Gespräch. Das ist heute bei uns so eine Mode geworden in unseren Tagen. Wir halten viel von den Gesprächen. Und das stimmt ja, weil man oft keinen Menschen hat, mit dem man reden kann. Meine Kinder kamen heute Morgen schon mit Sonntag aktuell und hatten da schon durchgeblättert und sagten, in Hamburg hat man eine Frau gefunden, die war 4 Jahre tot im Bett gelegen und niemand hat sie entdeckt. Dass es sowas in unserer Welt gibt, mit der hat niemand gesprochen, das hat man gar nicht gemerkt in 4 Jahren, dass sie tot war. Aber die Gespräche, so schön sie sind, haben auch ihre Grenze. Sie haben das sicher auch schon empfunden, dass jemand mit Ihnen sprach und Sie sagten, das war richtig nett, dass der ein Besüchle gemacht hat und sich Zeit nahm für mich. Dass er einfach zugehört hat und dass er sein Mitgefühl Ausdruck verlieh. Und viele sagen dann auch, das war schön, was das Wort Gottes uns am Grabe sagte. Aber ist das Sagen alles? Sind das nur Worte? Decken wir nur das Geschehen hier zu? Ich fürchte immer, dass Sie auch im Gottesdienst nur Worte vermuten. Manche sagen, ach, sind eben doch nur Worte. Die Tatsachen sind ja ganz anders. Jesus spricht hier bei dieser Frau davon, dass er etwas gibt, etwas Reales, etwas Handfestes, etwas Wirkliches, das stärker ist als der Tod. Und seine Worte sind ja auch nicht bloß so dahingesprochen, sondern die sind real, die erreichen etwas und die bewirken etwas. Diese Frau hat das nicht verstehen können, als Jesus mit ihr sprach und sagte, ich gebe dir Wasser. Ach, da hat sie gedacht, wer ist der denn? Das mag davon herkommen, dass wir, wie diese Frau, oft gar keine genaue Vorstellung haben, wer Jesus überhaupt ist. Das gehört zu den schlimmsten Verirrungen unserer Zeit, dass so viele Namenschristen nicht mehr wissen, wer Jesus ist. Der ist der Sohn Gottes wirklich. Der verfügt über die ganze Kraft Gottes, der, der bei uns ist, bei Tag und bei Nacht. Das ist der Herr Himmels und der Erde, der mächtige Heiland. Das ist nicht bloß irgendein großer Mensch, der einmal gelebt hat, sondern der Sohn Gottes heute unter uns. Und er will uns nicht bloß Worte geben, mit denen er uns abspeist in traurigen Augenblicken, sondern er will Gaben austeilen, die das andere, die Traurigkeit und die Lasten und die Nöte ganz in den Schatten stellen. Sie kennt Jesus nicht, sie meint, das sei eben so wie ein anderer, der so des Weges kommt, so wie die Leute heute sagen, Jesus, den will ich schon setzen und ehren, das war sicher ein besonderer Mensch, aber er war eben doch nur ein Mensch. So wie die Frau das gern Jesus zugesteht, dass er eben besonders nett war, wie vielleicht sonst noch gar niemand zu ihr. Aber sie hat nicht begriffen, er verfügt über Gottes Gaben. Er kann jetzt die Traurigkeit durchbrechen und er kann ein gescheitertes Leben von Grund auf erneuern. Es kam auch davon her, dass diese Frau sehr genaue Vorstellungen hatte von dem, was sie braucht. Als Jesus sagt, ich gebe dir Wasser, sagt sie, ach, Wasser? Gut, dann muss ich nicht immer in der Mittagshitze herlaufen zum Brunnen. Es kommt uns fast naiv und kindlich vor, wie diese Frau das auf ihre äußerlichen Vorstellungen ihres Lebens übertrug. Aber seien wir doch ehrlich, wie ist das bei uns? Ich habe mich in der Predigtvorbereitung tüchtig geschämt. Wie oft habe ich in solchen Augenblicken, wo man mit einem Menschen zusammensitzt, der gescheitert ist am Leben, denkt man, die braucht jetzt jemand, der sie versteht. Ich muss jemanden suchen in der Nachbarschaft, der täglich sie 3 Stunden betreut. Wir brauchen jemanden, der ihr hilft, ihre Traumata im Leben zu bewältigen. Haben wir vielleicht einen christlichen Psychologen, der ihr hilft, ihre schrecklichen Erfahrnisse, die sie mit Männern gehabt hat, langsam wieder zu überwinden? Oder wo haben wir in der Gemeinde einen Kreis, in den wir sie integrieren können? Ist doch alles gut. Und da habe ich mich geschämt, dass ich oft gar nicht den Mut habe. Ich, das glauben Sie nicht, den Menschen zu sagen, sie brauchen Jesus selbst, sonst nichts. Sie brauchen ihn. Er gibt ihnen Wasser. Dass wir das sagen in der Trauer, sie brauchen Jesus und wenn sie mit dem lebendigen Jesus zusammenkommen, dann ist ihre Traurigkeit überwunden. Bei der Frau war es ja noch gar nicht die Traurigkeit des Todes, bei ihr war es nur dieses gescheiterte Leben, dieses verfehlte Leben, wo man Genuss sucht und an der falschen Stelle bohrt und dann tief enttäuscht und mit schweren Wunden zurückkehrt. Und Jesus sagt ihr, ich kann dir Gaben geben. Das ist viel größer als die vielen anderen Dinge, die wir an dieser Stelle oft setzen. Da sollten wir wieder neu lernen. Jesus will dir Gaben geben. Das ist in unseren Tagen so aktuell wie damals, als Jesus mit dieser Frau sprach. Die äußeren Dinge, die Hand, die mich hält. Wir sagen, wir brauchen einen Menschen, der mich versteht. Das ist alles nur so äußerlich, wie diese Frau jemand will, der ihr den Krug füllt, den sie zum Brunnen trägt. Das ist doch jetzt nicht wichtig. Du brauchst jemanden, der deinen irdischen Tagen ewige Bedeutung gibt. Du musst dein Leben ganz neu leben können aus der intensiven Füllung, die dir Jesus gibt. Eine Gabe will er geben. Er will selber Menschen, die in Traurigkeit sind, etwas mitgeben. Nicht die Worte, die ein Pastor spricht am Grabe, nicht die Postkarten und die Sprüche, die wir draufschreiben, sind es, sondern was da drin steckt in diesen Worten, das will er selber geben. Jesus versteht uns viel, viel besser und er weiß, was wir brauchen. Wir brauchen nicht bloß Tröstungen und Trostworte. Wir brauchen Heilung der Wunden, die uns belasten und die uns so viel Not machen. Jetzt müssen wir aber hinschauen, was ist die Gabe? Eine Gabe, die alles in Schatten stellt. Was ist die Gabe? Nicht Worte, die er gibt. In den Worten liegt es drin. Wie ist das? Jesus gibt sich uns selbst. Jesus hat es wenig später im Johannesevangelium noch einmal ganz deutlich gesagt. Er sprach noch einmal von diesem Wasser. Es war mitten im Gottesdienst, da war so eine Pause. Ich bin immer froh, wenn Sie den Gottesdienst nicht stören, aber Jesus stand einfach auf und brüllte mitten hinein in den Gottesdienst des Laubhüttenfestes: Wer jetzt noch Durst hat, komme zu mir und trinke. Und er bot dies diesen Menschen an: Ich gebe euch Wasser. Es war natürlich ein Bild, ein symbolisches Reden. Was meint denn Jesus? Und da sagt Johannes gleich dazu, Johannes 7, 38, er sprach aber von seinem Heiligen Geist, den er ausgießen wollte. Jetzt weiß ich nicht, wie ratlos Sie sind am Toten Sonntag, wenn ich über den Heiligen Geist was sagen muss. Das ist erschütternd, wie viele Christen da keinen Bescheid wissen. Das steht in der Mitte der Verkündigung Jesu, das ist ja das Wichtigste, was er uns geben will. Er will seinen Geist uns schenken, das ist die Gabe. Manche sagen, was ist Geist Gottes? Das ist in der Wirkung gar nichts anderes als Jesus Christus selbst. Das ist eng verbunden mit dem, was Jesus selber heute in diesen Tagen tut. Aber wichtig ist, dass über seinen Heiligen Geist er selbst eine ganz enge Verbindung mit uns eingeht, dass unser trauriges, müdes, schwaches Leben plötzlich erfüllt wird von seiner Gegenwart. Da steht im Alten Testament eine große Weissagung vom Geist Gottes, ein Totenfeld, da liegen die Gerippe doch längst Verstorbenen und da kommt der Geist Gottes und plötzlich werden diese Gerippe wieder lebendig. Das ist eine ungeheure Prophezeiung, die davon gesagt ist. In einer Welt des Sterbens und des Todes, wo Menschen als einziges Lebensziel vor sich haben, dass sie in einen tiefen Schlund stürzen, wo kein Mensch sieht, wohin das geht. Unser Leben, das schon vom Sterben gezeichnet ist. Wir sprachen letzten Sonntag davon, von dieser furchtbaren Not unseres Lebens, das vom Sterben gezeichnet ist. Da kommt dieser Geist Gottes und macht lebendig. Er will in das Leben dieser Frau eindringen und will sie verwandeln und verändern. Das kann man gar nicht fassen. Das will das Leben völlig neu machen, dieser Frau. Das kann man gar nicht vorstellen. Die Frau, die gerade eben noch müde, bedrückt an dem Brunnenrand sah, der verspricht Jesus: Ich gebe dir Wasser zum Trinken. Und wenn du von diesem Wasser trinkst, wenn du den Geist Gottes empfängst, dann ist dein ganzes Leben, jeder Augenblick, den du noch hast, erfüllt von der Gegenwart Gottes. Das ist ein Faustpfand. Wenn Sie Trost suchen, ach, wenn Sie Trostworte suchen, das ist mir zu wenig. Wenn Sie sagen, ich suche nur Kraft, 3 Pfund Kraft, 4 Pfund Kraft, um meine Nöte zu bewältigen, ist mir zu wenig. Sie brauchen den Geist Gottes, der Ihr Leben durchdringt. Wenn der Geist Gottes Ihnen in Ihrer Trauer geschenkt ist, Sie können ganz neu aufschauen. Auf einmal sehen Sie die Ewigkeit vor sich. Sie haben die Nähe Jesu vor Augen. Wenn Sie den Geist Gottes haben, können Sie glauben. Dann können Sie in der Traurigkeit Loblieder singen. Dass der gute, heilige Geist Jesu uns erfüllt, da kriege ich den. Doch trinke das Wasser, das ich gebe. Das wird das bewirken, dass du in Ewigkeit keinen Durst mehr hast. Das wird dein Leben so erfüllen. Jetzt muss ich davon reden, wie das alles in den Schatten stellt. Alles andere, das man sonst hat. Die Frau war ein Betreuungsfall gewesen. Man hätte viele gebraucht, die sich um sie kümmern. Sie hat schwere Wunden in ihrem Leben gehabt und sie wurde das nicht los, was ihre Vergangenheit an Schwerem ihr beibrachte. Aber Jesus verspricht ihr, wenn du vom Geist Gottes nimmst, wirst du kein Betreuungsfall mehr bleiben, sondern wirst du zur Segensquelle für andere. Liebe Schwestern und Brüder, da liegt die Not unseres kirchlichen Lebens heute, dass wir uns übernehmen mit vielfachen Betreuungsfällen. Hier müssen wir noch sein und dort müssen wir ein Besüchle machen und bei denen müssen wir sitzen und die Hand halten. Es gibt so viele verzweifelte Leute. Wir wollen doch aber, dass verzweifelte, mutlose, zerbrochene Menschen selber wieder Segensquellen werden. Ja, geht das denn? Wenn einer psychischen Knacks hat, geht das noch einmal? Natürlich.
weil der Geist Gottes sogar das Leben dieser Frau, die 5 Männer hatte und der darüber jedes Gefühl für Liebe erstorben war, neu machen kann, so dass einem Psychologen noch die Ohren wackeln. Das macht der Geist Gottes, der toten Gebeine lebendig macht. Sie verstehen meine Zurückhaltung, dass ich nicht aus dem erzählen kann, was wir in unserer Gemeinde erzählen. Es gibt Erleben, es gibt so viel, wo wir auch eine Zurückhaltung üben wollen, weil es ja Ihr Leben ist und Sie dürfen gewiss sein, dass ich nicht von dem erzähle, was wir hier erleben. Wie Gott im Leben von so vielen Gottesdienstbesuchern und Teilnehmern in Hauskreisen das in den letzten Monaten geschafft hat. Der Geist Gottes kam und sie wurden verwandelte Menschen. Da wurde eine zerbrechende Ehe vollständig geheilt. Und wenn Sie heute die beiden sehen, dann sagen Sie, die sind ja wie Brautleute. Was ist da passiert? Was ist da passiert, dass zwischen Sohn und Vater wieder etwas eingerenkt ist? Was ist da geschehen, dass aus einem verbitterten Menschen jemand wurde, der nicht zu Ende kommt mit Überlegungen, wie er Liebe weiterschenken kann, der im Einsatz ist bei Tag und bei Nacht, aus einem verbitterten und verkrampften Menschen, weil der Geist Gottes in ihm lebendig wurde. Wer von dem Wasser trinkt, der wird ein Brunnen werden. Das ist das Bild, gespringt, das geht ja, dass man das Wasser trinkt und dann wird man ein Brunnen. Das gibt's in unserem natürlichen Denken nicht. Darum verstehen wir auch nicht, was sich da ereignen soll. Doch wirklich, das meint Jesus, Betreuungsfälle werden zu Segensquellen. Das ist nicht der Sinn, dass sie der Kirche, dass sie alle Nöte der Welt durch ihre Betreuungskapazitäten und durch eine Vielzahl von Mitarbeitern irgendwo das ganze Feld bedeckt, sondern dass sie Einzelne herausholt. Gestrandete Menschen, Menschen, die keine Hoffnung haben, die heute ihr Leben wegwerfen und die den Geist Gottes empfangen und die im selben Augenblick anfangen, Segensquelle für andere zu werden. Die wieder zurückgehen in die Welt des Leidens und des Trauerns und weitergeben von dem, was sie empfangen haben. Das Große ist, dass sie nicht Gaben an uns, die wir von Natur aus mitbringen, sondern der Geist, der überströmend wirken will. Der Geist, der in Jesus gewirkt hat, will in unseren Tagen, in unserem sterblichen, müden Leib dasselbe vollbringen. Man spricht heute viel von den Geistesgaben. Und Menschen fragen immer wieder, ist nicht das Außergewöhnliche das Große? Ja, sicher. Aber ich finde noch viel außergewöhnlicher als Visionen und andere Geistesgaben ist mir das, wo ein Mensch, dessen Leben in gebahnten Furchen verläuft, plötzlich herauskommt. Ein verbitterter Mensch lieben kann. Gibt's was Größeres als die Liebe? Die Liebe, die einen Menschen treibt, die Freude, die in der Traurigkeit anbricht, das sind Geistesfrüchte in unseren Tagen. Wenn in der Welt des Streites Menschen anfangen, Frieden zu stiften durch den Geist Gottes. Wer von dem Wasser trinken wird, der wird ein Brunnen werden. Das, was sich in der Urchristenheit ereignet hat, kann heute wieder geschehen. Ein Saulus wurde verändert. Andere Christen haben plötzlich ihre Verantwortung entdeckt, Liebe weiterzugeben ihrer Nachbarschaft. Sie haben entdeckt, wie sie selbst etwas tun können. Und der Herr hat gesegnet und hat daraus viel Frucht geweckt. In den Briefen des Neuen Testaments spielen die kleinen Dinge eine große Rolle. Aber wenn wir heute neidisch zurückblicken, dann steht vor uns die Urchristenheit mit ihren alltäglichen Erlebnissen so groß vor Augen. Die haben Gastfreundschaft geübt. Die haben das Familienleben gehalten und gepflegt. Die haben untereinander eine ganz besondere Bruderschaft gehalten. Die haben sich umeinander angenommen und die haben den Einsamen in ihren Tagen gesucht. Wenn Sie das entdecken, Jesus will Ihnen Gaben geben. Er ist die Gabe. Durch seinen Geist kommt er in Ihr Leben. Jetzt? Durch diesen Geist wird eigentlich alles auf den Kopf gestellt. Wo Sie vorher Not hatten, wird plötzlich überfließende Fülle sein. Jetzt will ich es noch zusammenfassen unter dem Stichwort sprudelndes Leben. Da steht vom Quellen da, sprudeln ist noch viel schöner. Da wissen Sie, wie das überfließt. Mir tut das immer leid, wenn ich mit dem schwarzen Rock da antanzen muss auf dem Friedhof. Da denken die Leute, der passt so zum Sarg, obwohl die heute meist braun sind. Das ist so eine Trauerfarbe. Und wir müssen doch vom Leben reden. Jesus sprach vom sprudelnden Leben. Manche denken, die Christen, die haben immer so Worte vom Tod auf den Lippen. Nein. Wir stimmen uns gegen den Tod. Wir sagen Nein zum Tod. Noch in der Todesstunde will ich, dass Freunde um mein Sterbebett das Wort vom Leben sagen, weil Jesus von der Auferstehung und dem Leben nur spricht. Dorthin richten wir unseren Blick. Und darum sprachen wir am letzten Sonntag vom umfunktionierten Tod, der für uns die Eingangspforte zum Leben wird. Aber nun müssen Sie noch mal die Frau ansehen. Es war ein Leben, das im Grund schon gestorben war. Ein gescheitertes Leben, darum gefällt sie mir so. Eine müde Frau, die nicht mehr viel erwarten konnte. Und da sah sie da ausgebrannt und leer, wie wir da vor 8 Tagen von der Raketenstufe saßen, sprachen, die verglüht ist, weg. Was hat ihr Leben noch zu bringen vorbei? Wie viele alte Menschen sitzen heute in der Kirche, die haben den Schock nicht überwunden. Mein Leben ist eigentlich gelaufen. Es ist vorbei. Ja, wissen Sie nichts, wie das ist, wenn das sprudelt durch den Geist Gottes? Wissen Sie, wie das Ihr irdisches Leben noch einmal erfüllt? Ich verspreche Ihnen, dass 16-jährige Teenager sich rumdrehen und sagen, so eine Lebensfülle, wie der 80-Jährige hat, das wollte ich auch mal haben. Weil das sprudelt, der hat eine Freude und eine Heiterkeit. Der stillt sich den Problemen des Lebens und kann drüber blicken. Der hat eine Lebenskraft und Energie, die aus göttlichen Quellen gespeist wird. Da wischt man sich die Tränen aus den Augen und hat doch wieder Mut, hat Interesse für die Dinge des Lebens, weil man auf die Ewigkeit zuwandert. Menschen, die vom Geist Gottes erfüllt sind, auf die trifft wirklich das zu. Wasser, das bis ins ewige Leben quillt. Nicht bloß, das jenseits des Todes ins ewige Leben quillt, sondern das heute schon ewiges, unbegrenztes Leben aus sich heraussetzt. Das Gleiche, was schon in dem Psalmwort steht, wenn sie gleich alt werden, sollen sie dennoch blühen und Frucht bringen. Das, was so oft geschehen ist, denken Sie nur an unsere schönen Trostlieder, die vielen sind im 30-jährigen Krieg gedichtet, in einer Zeit, wo die Menschen sagten, was soll das Leben noch? Und da singt ein Paul Gerhardt, mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freude und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Woher hast du das? Durch den Geist Gottes. Ich habe das ewige Reich Jesus so vor Augen und meine eigene Todesstunde schon bewältigt, weil ich geborgen bin in seiner Hand. Das, was mich singend macht, ist, was im Himmel ist. Ich wünsche Ihnen ein Leben, dass Sie heute schon leben und das weit über den Tod hinaus wirkt, dass Sie heute beginnen, dass Sie heute ganz intensiv leben können, in großer Freude, in großer Erfüllung, in großem Mut aus dem Geist Gottes. Was muss man da machen? Die Frau dachte immer, was muss ich da machen? Gar nichts. Trinke, nimm. Jesus bietet Ihnen heute seinen Heiligen Geist an. Haben Sie den Geist Gottes? Nehmen Sie ihn. Keine Vorbedingung. Er will Sie mit seinem Geist erfüllen. Das Liebe, Freude und sprudelndes Leben. Ihr ganzes Leben auf den Kopf stelle. Amen. Nun singen wir vom Lied 53, die Verse 7 und 8.
Thank you.
wollen beten. Herr, du weißt um unsere Sehnsucht, um unseren Heißhunger nach Leben. Wie wir darauf brennen, ein erfülltes, glückliches, fröhliches Leben zu finden. Und wir wurden so oft irregeleitet durch die Parolen unserer Zeit, durch so viele Angebote, die uns nur verwundet haben im Gewissen und die uns betrogen haben. Und uns geht es wie dieser Frau, dass wir zurückkommen, belastet mit Sünden und unbefriedigt. Wir danken dir für dein klares Angebot, dass du deinen Geist in unser sterbliches Fleisch, in unseren Leib sendest, in unser Leben. Und dass wir Träger deines Heiligen Geistes werden dürfen. Gebrauche unser Leben und bereite es dir zu. Dann mach uns zu solchen Segensquellen für andere, dass wir dorthin gehen, wo andere verzweifelt und mutlos sind, und ihnen weitersagen von deinem Trost, von deiner Ermutigung. Dass wir weitersagen, wie du den Tod zerbrochen hast in deiner Auferweckung, wie du das Leben neu machen kannst, wie du Schuld wegnimmst. Herr, lass uns es selbst erfahren und dann nimm uns als Zeugen in dieser Welt. Dir befehlen wir jetzt auch die vielen Menschen an, mit denen wir zusammenleben, die nach Leben suchen, hungern, wie doch das lohnende Leben nicht finden. Es leben so viele verzweifelte, mutlose Menschen um uns herum. Auch so viele Trauernde. Gib uns das richtige Gespür und das Geschick, diesen Menschen von dir weiterzusagen, von der Quelle des Lebens. Und dann lass es uns erfahren, dass Menschen durch dieses Lebenswasser erquickt werden und das neue Leben finden. Tu das auch vielfach in unserer Mitte. Gib du deinen Heiligen Geist wieder in reichlichem Maße, auch unter deiner Christenheit. Dass neues Leben entstehe, echtes Christenleben, originaler Christenstand in praktischen Auswirkungen des täglichen Lebens. Herr, wir brauchen dich und lass du deine Ströme fließen, damit wir brauchbar werden zum Dienst für dich. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch das Gloria singen, 121, Vers 3. Wir haben an Ihren Platz das Buch von Bernhard Repsch gelegt. Bernhard Repsch hat diesen Vortrag gehalten, wenige Stunden bevor er verunglückt ist. In diesem Unfall ist ja unsere Krankenschwester, unsere Margret Wörth, ums Leben gekommen. Es ist uns ein Vermächtnis, dass wir das alles noch einmal begreifen. Damals unter Studenten in Heidelberg wurde dieser Vortrag gehalten. Wie jetzt das Buch herauskam, habe ich es selbst noch einmal gelesen und bin so dankbar für die Dichte der Worte. Und ich meine, auch das ganze Ergehen um Bernhard Repsch, der 3 Tage ohne Gehirnströme, nur elektrisch am Leben gehalten in der Universitätsklinik in Mainz lag, das ist für uns ein Reden Gottes. Und ich habe nur den Wunsch, dass Sie jetzt, heute oder morgen einen Besuch machen oder bei Ihren Nachbarn dieses Büchlein weitergeben. Das will ich Ihnen einfach in die Hand geben. Wir haben 600 bestellt, Sie dürfen auch ein zweites mitnehmen. Es liegen auch im Ausgang, wenn es in der Reihe nicht reicht. Benützen Sie das zum Anlass und sagen Sie, ich kann nicht predigen, aber da hat es einer besser gesagt. Erzählen Sie kurz von dem ganzen Ergehen, wie es uns auch als Gemeinde so verbindet. Und geben Sie das als Zeugnis heute vom Totensonntag weiter. Man braucht Gott zum Sterben. Ich möchte Ihnen danken für die Paketaktion gestern. 66 Pakete wurden da gepackt, 660 Kilo. Vielen Dank. Die Post hat unter dem Eindruck unserer Paketaktion heute Nacht beschlossen, den Streik abzubrechen. Ist doch großartig. Die Pakete werden also weiter befördert. Wir danken unserer Frau Rieker. Da liegt die schöne Schallplatte mit dem Cellisten hinten am Büchertisch. Wenn Sie was Besonderes suchen, Frau Rieker, der große Gaben hier, schauen Sie sich die Platte hinten an. Die Gemeindebriefe haben wir am Bußtag ausgegeben. Da sind leider 2 Fehler passiert. Aber das werden Sie merken, der 2. Fehler, den wir noch entdeckt haben, der Filmabend ist dann am 2. Dezember um 20 Uhr natürlich der Abend der Begegnung. Das ist mir leid, nur dass da gar kein Missverständnis entsteht. Das aber erst am 2. Dezember. Jetzt am nächsten Samstag haben wir einen großen Adventsabend. Dazu möchte ich Sie einladen. Wir werden unsere Kirche mit Kerzen schmücken und werden hier um 18 Uhr am nächsten Samstag den Anfang der Adventszeit feiern. Wir werden viele mitmachen, auch musikalische Beiträge. Und im Anschluss wollen wir eine Nachfeier machen drüben bei einer Tasse Tee im Gemeindehaus. Ich möchte Sie einladen, auch wenn Sie heute zum ersten Mal in unserem Gottesdienst sind oder kaum hier Menschen kennen, benützen Sie doch unser Angebot. Ich möchte Sie einladen, ich will nicht herzlich sagen, weil ich würde es gern herzlich machen, nehmen Sie mir es ab. Wir freuen uns, wenn Sie kommen. Und ich meine jetzt die, die noch gar keinen Bezug zu uns haben. Feiern Sie mit uns Advent. Nächsten Samstag um 18 Uhr. Am Mittwochabend spricht George Miley von der Operation Mobilisation, das steht nicht im Notizenzettel, von diesen beiden Schiffen, Doulos und Logos, der Leiter in unserem Jugendbibelkreis, über diese Aufgabe dieser beiden Missionsschiffe. 19.30 Uhr im großen Saal. Die Operation Mobilisation hat jetzt auch Erwachsene dazu eingeladen, so darf gern dazu kommen, wer will. Es ist aber im Rahmen unseres Jugendbibelkreises, der auch den Stil des Abends natürlich dann bestimmt. Wir haben einen Dankbrief erhalten aus Wewak in Papua-Neuguinea. Der Bau unserer Kirchhalle macht große Fortschritte. Karl Kalmbach hat sich herzlich dafür bedankt. Sie machen jetzt schon im Rohbau ihre Stunden darin, ihre Versammlungen zwischen Zementsäcken und Balken. Vielen Dank auch für diese Gaben dafür. Wir wollen heute unsere Gaben geben, da ist es wieder nötig. Wir haben monatlich eine Überweisung von 1600 Mark nach Soweto zu dieser Jugendarbeit, die ein schwarzer Jugendpastor, Cesar Molebazzi, dort tut. In diesem Ghetto der Schwarzen, wo so viel Hass ist. Und er will die Botschaft der Versöhnung Jesu dort unter jungen Menschen weitertragen. Keine politische Aktion, sondern Bibelgruppen, die dort die Liebe Jesu weitertragen. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, weil Cesar Molebazzi und seine Mitarbeiter zwischen den Fronten stehen. Vielen Dank für alle Gaben. Hinten am Fenster liegt das Leuchtfeuer auf, da haben wir nicht so viel Hefte. Das sind die Freizeiten des Brüderbundes. Wer eine Freizeit sucht, kann es einsehen oder vielleicht für 1 oder 2 Tage mitnehmen, wenn Sie uns das Heft dann wieder zurückgeben, weil oft so ein Andrang war. Und dann wird es am leichtesten so sein, wenn Sie sich umschauen für junge Leute oder für sich selbst eine Freizeit. Das sind immer Freizeiten mit Bibelarbeit und geistlicher Betreuung. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.